Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und wir haben heute wirklich ein sehr spannendes Thema. Es geht um Begierde, Sex, Macht, Mord. Also ist alles drin. Der ganz große Stoff aus Hollywood. Heute hier bei uns in Marburg. Aber ich kann schon mal verraten, es gibt kein Happy End. Nix Rosamunde Pilcher, sondern das harte Leben. Und da tauchen wir heute mitten rein. Und es ist kein Wunder, dass dieser Text, den wir im zweiten Buch Samuel finden, tatsächlich in der ganzen Geschichte immer wieder aufgenommen wurde. In der Kunst, in der Literatur und natürlich in Filmen. Zum Beispiel bei Rembrandt, 1654, Bathseba, die Frau, um die es heute geht. In der Romantik des 17. Jahrhunderts gemalt. Aber auch Schriftsteller wie Lindgren oder Nesbo haben die Motive der Bathseba-Geschichte und das Verhalten von David, werde ich ja gleich ein bisschen was davon erzählen, in ihren Romanen verarbeitet. Oder aber wurden ganze Spielfilme gemacht, immer noch vor ein paar Jahren erst, Unter dir die Stadt, wo die Geschichte sozusagen in neuerer Zeit verfilmt wurde. Und es gibt auch eine ganze Menge an Liedern, mit einem werden wir nachher auch abschließen. Die Geschichte zieht sich über zwei Kapitel im zweiten Samuel, Kapitel 11 und 12. Und ich werde versuchen, uns den ersten Teil der Geschichte ein bisschen zu erzählen und zu deuten. Und im zweiten Teil werde ich dann einen Teil vorlesen. Um so ein bisschen Überblick zu bekommen, kann man die ganze lange Geschichte in vier kurzen Sätzen erzählen. Ich will dich, ich bin schwanger, du bist der Mann, ich habe gesündigt. Für alle, die ein bisschen Kindergottesdienstwissen mitbringen, da assoziiert sich so schon so ein bisschen was. Und für die anderen erzähle ich das. Bisher hatten wir in unserer Reihe über David ja vor allen Dingen den großen Aufstieg. Dieser Hirtenjunge, der Goliath besiegt in einem spektakulären Kampf, der dann auf den Königsthron kommt und kometenhaft aufsteht, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Alles scheint diesem Mann zu gelingen. Fromm, machtvoll, musikalisch, gut aussehend. Wow. Aber wie das bei den meisten so ist, bei den meisten Männern, vielleicht sogar bei manchen Frauen, es gibt noch eine andere Seite. Und um die geht's hier und heute. Und die Geschichte führt uns an einen Ort, einmal Jerusalem und einmal Rabba. Nämlich Rabba ist eine Hauptstadt der Ammoniter und dort findet gerade ein Gefecht statt. Mal wieder ein Kampf Israel gegen die Ammoniter. Die Israeliten belagern diese Stadt und unter ihnen ist ein Offizier Uria. Er arbeitet da, ist im Kampf, eigentlich nichts Besonderes. Da der Kampf schon über mehrere Monate geht, ist der Heerführer und König zu Hause geblieben. Er ist in seinem Palast und wie das so ist, als Heerführer steht man da manchmal an der untergehenden Sonne, guckt über sein Land, erfreut sich über das, was Gott einem gegeben hat. Und als er das mal wieder so macht, ja, sieht er das, was Gott geschaffen hat. Eine hübsche, nackte Frau, die sich auf einem der Flachdächer in der Nähe wäscht. Und David sieht sie. Und David will sie. Und David hat die Möglichkeit, nämlich er ist der König, er hat die Macht. Und er schickt sie zu holen. Denn sie war sehr schön. David schickt sie zu holen, er holt Bathseba, dann wird etwas nicht beschrieben. Das nächste, was wir dann wieder lesen in der Geschichte ist, Bathseba schickt einen Boten zu David mit einem ganz kleinen Satz. Ich bin schwanger. Und jetzt merkt David, ups, ich habe ein Problem. Da geht's gar nicht so sehr um Sexualmoral in erster Linie. Es geht vor allen Dingen dadurch, dass er hineingegriffen hat in eine bestehende Ehe und dass da ein Ehemann da ist und dass das einer seiner Offiziere ist. Und der war noch nicht mal Israelit, der war Herr Ritter und der hat für ihn gearbeitet und ist dort an der Front im Krieg. Also überlegt sich David, wie kommt man raus aus dieser Situation? Und er schickt diesen Uriah und sagt, der soll mir mal Bericht geben von der Front. Sollen wir mal erzählen, wie es gerade so läuft. Und das macht der Uriah auch. Ja, er kommt zurück und erzählt dem König David. Und David sagt, ja, das ist ja wirklich, vielen Dank, sehr interessant, super. Vielen Dank, du jetzt, aber wenn du jetzt schon mal hier bist, geh doch mal nach Hause, iss und trink und lass es dir gut gehen. Und dann gehst du erst wieder an die Front. Und der Plan dahinter war natürlich, ja, das gut gehen, ja. Deine Frau wird schwanger dann, ja, und das Kind ist von dir. Aber Uriah war ein sehr bescheidener, gottesfürchtiger Soldat. Und er hat gesagt, nein, nein, wenn ich als Offizier mir es gut gehen lasse, esse, trinke, mich mit meiner Frau vergnüge und meine Soldaten im Krieg sind, das mache ich nicht. Und es gab die einfachen Soldaten, wenn die mal zurückgekommen sind, die haben immer vor dem Königspalast übernachtet. Haben dort in einfachsten Verhältnissen gelebt, wurden dann versorgt und sind dann wieder zurückgekommen. Und er ist zu seinen Leuten gegangen, er ist nicht nach Hause gegangen. Er hat sich an die Pflicht gehalten. So ein gehorsamer und guter Mensch war er. Jetzt wurde David richtig wütend. Es hat nicht funktioniert. Sein guter kleiner Plan, sein Kind dem Uriah unterzujubeln, hat nicht funktioniert. Also mussten härtere Geschütze aufgefahren werden. Also hat er den Befehl gegeben von ganz oben, Uriah an die Front und Rückendeckung verweigern. Und dann kam es genauso, wie es kommen musste. Kam eine Kampfsituation, Uriah wurde vorgeschickt, die Rückendeckung war weg, Uriah ist gestorben. Bathseba hat getrauert und es gibt eine mosaischen Gesetz, vorgeschriebene Trauerzeit. Kaum war die beendet, hat David sie geholt und sie zur Frau genommen und so konnte dann das Kind einige Monate später geboren werden im Königspalast als Königskind. Was eine Geschichte von Macht, von Begierde, von haben wollen, von Unersättlichkeit, von dem, was unsere Augen sehen und eine ganze Geschichte losgeht von Macht und Missbrauch. Und auf der einen Seite würde ich sagen, ja, das ist so eine typisch alttestamentliche Geschichte. Wahnsinn, die kann man gar nicht so einfach übertragen auf uns heute. Und auf der anderen Seite ist mir dann eingefallen, ja, wir hatten gerade vor einigen Jahren hier einen langen Prozess, der über 2 Jahre ging in Marburg, wo es darum geht, dass minderjährige Prostituierte aus Osteuropa hier in Marburg verkauft wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, an Marburger Männer in den hiesigen Etablissements. Also auf der einen Seite ist es eine alttestamentliche Geschichte mit Macht und Begierde und Mord. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir manche dieser Verfahren, dieser Begierde und der Macht und der Möglichkeiten, die wir haben, auch heute noch mitten unter uns. Manches vielleicht nicht in der Krassheit, wie wir sie hier in der Geschichte haben. Manches aber vielleicht tatsächlich gar nicht so weit weg von uns. Und ich finde das sehr interessant, weil wenn wir uns auf das Leben von David einlassen und da drauf schauen, dann stellen wir fest, der hat wirklich alles gehabt. einen riesigen Palast, eine riesige Armee, ein Volk, das ihn liebte, ein Gott, der ihm wohlgesonnen war und Erfolg gab. Und auch an Frauen mangelte es jetzt nicht. Ja, also er hatte insgesamt 8 Ehefrauen, das waren die Näheren. Bathseba war seine 7. dann. Er hatte mindestens 10 Nebenfrauen. Und er hatte noch Konkubinen, also Sexgespielinnen, die ihm zur Verfügung standen. Jetzt würden wir sagen, nicht die Sexualmoral des Christus treff, ja. Eben eine andere Zeit. Und das war ein Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das rechtfertigt nicht alles und vielleicht lag ja auch genau da drin das Problem. Er hatte so viel und er wollte doch mehr. Vielleicht ist genau das so eine Sache, die in uns auch drin steckt. Je mehr wir haben, je mehr wollen wir. Es ist eben nicht zufrieden. Ja, bei David mit 18 Ehefrauen plus X ist eben nicht getan damit. Und dann sah er Bathseba und die wollte er haben. Plötzlich wird alles andere ausgeblendet und alles andere spielte keine Rolle. Und seine ganze Macht, seine ganze Möglichkeit wird ausgespielt. Bis hin zum Mord. Zum Mord an Uriah, diesem Heriter, der so ganz anders war. Das passt eigentlich so gar nicht. Aber dieser Mann, der nicht aus dem Stamme Juda kam, der ein Fremder eigentlich war und der so demütig war, und David, der alles hatte und der noch mehr wollte. Eigentlich so ein Gegensatz, der hier deutlich wird. Und David lässt ihn töten. Aber Gott missfiel die Tat, die David getan hatte. Die Geschichte ist nämlich nicht zu Ende. Sie geht weiter und jetzt tritt ein Prophet auf, Nathan, der schon öfters in Davids Leben eingetreten war, der insgesamt 3 große Auftritte hatte und der wieder zum König kam und der sagte, lieber David, ich möchte dir einen Rechtsfall vortragen und du als großer Weise, als höchster Mann in Israel, vielleicht kannst du ein Urteil fällen. Und ich möchte uns diesen kleinen Rechtsfall vorlesen. Und Nathan sagte zum König, 2 Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere war arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts aus einem kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und er zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot und trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Entschuldigung. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Aber er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. Und es dauerte nicht lange, da war David bereit für das Urteil. David brach in heftigen Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er 4-fach ersetzen, als Strafe, dass er diese Untat begangen hat. Und kein Mitleid mit ihm. Und Nathan sagte zu David, du bist der Mann. Du bist der Mann. Du bist der Mann, der das kleine, geliebte Lämmlein genommen hat. Du bist der Mann, der hier Unrecht getan hat. Und David wusste sofort, dass die Stunde geschlagen hat. Ihm war sofort klar, ja, genau, ich bin's. Und es gibt hier kein Vertun. Gott hat das Unrecht gesehen. Und David sagt zu Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Ja, ich habe das getan. Ich bin in einen Kreislauf der Begierde reingekommen, aus dem ich nicht mehr rausgekommen bin. Der dann am Ende bis zum Mord geführt hat. Und dann hat Nathan aber weitergesprochen und gesagt hat, ja, du bist schuldig und du musst dein eigenes Urteil nicht, wird nicht an dir vollzogen, du musst nicht sterben. Aber dein erstgeborenes Kind wird an deiner Stelle sterben. Und genau so kam es dann. David hat gefastet, gebetet, hat seine Krone abgelegt, hat seine Kleider zerrissen, ist in Asche gegangen und hat Gott gebeten, dass er dieses Kind nicht tötet. Aber es gab kein Happy End. Dieses Kind von Bathseba und David musste sterben. Es ist eine wirklich dramatische Geschichte. Eine dramatische Geschichte, die tatsächlich für mich kein glückliches Ende hat. Eine Geschichte, die hinab und hineinschaut in die Abgründe unseres menschlichen Lebens, die zeigt, dass Gott hineinkommen möchte und dass es die Möglichkeit gibt, Buße zu tun, umzukehren, aber dass es auch Konsequenzen hat und Konsequenzen aus unserem Handeln gibt. Ich will dich, ich bin schwanger, du bist der Mann, ja, ich habe gesündigt. Es ist ganz spannend, dass diese ganze Frage nach dem, was wir gerne hätten und nicht haben, diese Frage nach Unzufriedenheit und Begierde, nach diesem Gift, das in uns auch drinsteckt, des Habenwollens, das David dort erlebt hat, auf diesem Dach, wo er Bathseba sah, dass das etwas ist, das tatsächlich seit dem Sündenfall uns Menschen immer wieder beschäftigt. Und zwar in ganz unterschiedlicher Art. Manchmal in diesem sexualethischen Bereich, wie David das erlebt hat, der alles hatte an Möglichkeiten und Frauen und trotzdem genau das wollte, was er nicht hatte. Aber dieses Prinzip lässt sich auch auf Finanzen, auf materielle Dinge, auf anderes wirklich übertragen. Und die Frage ist, da auch an mich und an uns, wo erleben wir das? Wo wollen wir genau das immer haben, was wir nicht haben? Und diese Frage, das ist eine ganz starke Frage. Und vielleicht sagen wir, na ja, also bei David, na, ich würde jetzt niemand umbringen lassen. Nein, vielleicht nicht. Vielleicht auch nur nicht, weil du nicht die Macht dazu hast. Vielleicht auch, weil du einfach ein besserer Mensch bist als David. Aber die Frage ist da und ich glaube, wenn wir in die Konflikte hineinschauen, in unseren Familien, in unseren Arbeitsstellen, ja, in unsere Politik, in den Wahlkampf, bis hin zu den Kriegen und kriegerischen Konflikten in unserer Welt, dann geht's im Grunde immer darum. Es geht um diese Begierde, mehr zu haben. Es geht um Macht. Es geht darum, andere zu beherrschen und auszuschalten. Und es ist ganz spannend, der französische Kulturanthropologe René Girard, der hat darüber geforscht. Er hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, wie unterschiedliche Völker und Religionen untersucht nach dieser Begierde. Und er sagt, er hat das in jedem Volk gefunden, sei es hochzivilisiert oder sei es ganz einfach. Überall, in allen Kulturen ist, und er nennt das den mimetischen Kreislauf der Begierde. Überall ist das, in einem kleinen Dorf in der Savanne, irgendwo im Nichts. Oder in einer Großstadt wie Frankfurt, New York oder irgendwo anders. Überall steckt das in uns Menschen drin, dieses David-Syndrom. Dieses, ich möchte etwas haben, was mir nicht besitzt. Ich bin unzufrieden mit dem, was ich habe. Und ich werde etwas tun, damit ich es bekomme. Und er sagt, dieser Kreislauf, der dadurch entsteht immer mehr Ungerechtigkeit, oft dann auch Gewalt, psychische Gewalt, physische Gewalt, bis hin eben zu Krieg und Mord. Genau das, was wir in unserer Geschichte haben. Und er sagt, das ist dann immer gleich die Auflösung. Nämlich man sucht einen Sündenbock. Irgendjemand muss geopfert werden, damit irgendwie dieser Kreislauf durchbrochen wird. In unserer Geschichte ist das das Kind selbst. Und er sagt, an ganz vielen Beispielen kann man das deutlich machen. Irgendwo braucht man etwas, das geopfert wird, und dann beginnt sozusagen der Kreislauf leider wieder von vorne. Und am Ende, er hat das in einem Buch beschrieben, sagt er, wenn er in die Religionen hineinschaut, er selbst war Jude, sagt er, interessanterweise, die einzige Religion, die diesen Kreislauf durchbricht, ist eigentlich das Christentum. Nämlich, dass dort dieser Sündenbock, dieser Unschuldige, geopfert wurde anstelle der Leute, die geopfert werden müssten. Und er spricht da von Jesus Christus. Und er sagt, Christus ist der Sündenbock, der sozusagen den Kreislauf der Begierde und Gewalt stoppt. Er kann das stoppen, weil er sich geopfert hat für uns. Und er sagt, es ist schade, dass viele Christen das gar nicht so ernst nehmen. Für sie ist das Kreuz eher eine Vergebung der Sünden, was natürlich absolut richtig ist. Aber er sagt, es ist eigentlich viel mehr. Es kann unser Leben verändern. Das Kreuz hat eine transformatorische Kraft. Unsere Gedanken, und das, was wir tun, unsere Begierden, unsere Emotionen zu verändern. Und er sagt, wo ist das? Das Kreuz ist eigentlich eine Prävention auch gegen Begierden und gegen Gewalt und für Frieden und für Neuanfang. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für uns. Man kann diese Davidsgeschichte mit Bathseba ganz unterschiedlich sicherlich sehen und verstehen. Aber ich glaube, dass dieses Grundmotiv von Begierde, von haben wollen, dann von den Konsequenzen, von Lügen und Macht bis hin zum Mord tatsächlich etwas ist, das in uns Menschen drinsteckt. Und ich erlebe das vielleicht anders, vielleicht manchmal in kleineren Dingen. Aber ich muss sagen, natürlich kenne ich das. Natürlich kenne ich das in meiner Ehe. Wenn ich die Schuld auf meine Frau schiebe, obwohl ich eigentlich weiß, dass es um mich geht, um mein Verhalten. Dass ich mein Recht durchdrücke, meine Macht ausnutze in der Position, in der ich bin. Dass ich bequem und verwöhnt bin, je mehr Geld ich verdiene, je unzufriedener werde ich. Genau diese Motive stecken in mir und stecken, glaube ich, in uns allen. Und wir können das sogar geistlich jetzt machen. Auch im Geistlichen gibt es diese Unzufriedenheit und diese Begierde. Dieses immer mehr wollen, dieses nie Zufriedenheit. Ich muss noch was mit Gott erleben. Und ich bin immer nur dann zufrieden, wenn es wirklich spektakulär ist. Immer mehr haben wollen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, haben wir ganz am Anfang gehört, der Wochenspruch. Und ich finde, das passt ganz gut. Wo müssen wir vielleicht lernen, wieder mit dem zufrieden zu sein, da dankbar zu sein, was Gott uns alles gegeben hat? Wo ist unser Blick immer auf das gerichtet, was wir nicht haben? Wo geben wir diesen Begierden Raum und Macht und Kraft? Und wo schieben wir Nathan weg, wenn er zu uns spricht? Das, was David ausgemacht hat als Mann nach dem Herzen Gottes, war genau seine Reaktion. War genau das, dass er gesagt hat, ja, ich stehe dazu. Das soll seine Tat und seine Taten in keinster Weise irgendwie rechtfertigen. Das sehen wir dann ja auch in der Geschichte. Aber er steht dazu und sagt, ja, ich bin schuldig. Und erkennt das Urteil Gottes an. Und ich glaube, darum geht es. Es geht auch bei uns hier im Christustreff nicht um ein perfektes Leben, sondern es geht um Beziehungen, die wir leben. In aller Brüchigkeit, und allen Fehlern und all den Begierden, die uns immer wieder selbst zu schaffen machen. Es geht darum, dass wir anerkennen, dass genau dafür Christus gestorben ist, dass er der Ausweg ist, dass wir uns darauf einlassen, dass wir immer wieder an dieses Kreuz kommen, das so sperrig und unbequem ist, dass wir unsere Begierden dorthin abliefern, dass wir unseren Blick da drauf werfen, um so eine neue Perspektive zu bekommen. Wenn die Begierde und die Macht sozusagen das Gift ist, das uns immer wieder verführt, dem wir immer wieder Raum und Zeit und Kraft widmen, dann ist Christus das Gegengift, das uns immer wieder hilft, einen klaren Blick zu bekommen. Und deshalb gibt's Gemeinde, weil wir da alle drin stehen. Deshalb gibt's Hauskreise, deshalb gibt's Teen- und Jugendkreise, weil wir hier nicht versuchen, uns ein gutes, perfektes Leben vorzuspielen, sondern weil wir wissen, dass wir alle in dieser Gebrochenheit leben, dass in uns allen ein kleiner David steckt, weil wir wissen, dass wir alle Christus und die Erlösung brauchen und weil wir hier als Gemeinschaft der Sünderinnen und Sünder zusammenkommen. Die Welt ist gebrochen, damals bei David und sie ist es heute. Und es ist immer wieder gut, sich Zeit zu nehmen. Auf der einen Seite hier zu schauen, wo ist die Unzufriedenheit, die Anfechtung, die Begierde bei mir? Wo ergreift sie immer mehr Macht? Und wo ist es gut, sich meine Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, ich möchte auf dieses Kreuz gucken. Und wir hören jetzt ein Lied. Leonard Cohen hat das geschrieben. Viele kennen das vielleicht. Halleluja heißt das. Und in diesem Lied bearbeitet Leonard Cohen genau diese Davids und Bathseba und Nathan Geschichte. Auf seine eigene lyrische Art und Weise. Und das berührt sehr, sehr viele Menschen. 88 Millionen Mal wurde das allein bei YouTube geklickt. Und wir hören dieses Lied und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr in diesem Lied so ein bisschen euch selbst nachspürt. Und diese vier Fragen der Geschichten oder diese vier kurzen Aussagen möchte ich vier Fragen euch mitgeben, wo ihr in diesen 2,5 Minuten drüber nachdenken könnt. In welchen Bereichen denke ich, dass ich zu kurz komme? Wo gehe ich meinen Begierden vielleicht sogar manchmal rücksichtslos nach? An wem bin ich schuldig geworden? Wo sehe ich die Fehler immer bei den anderen, aber wo geht es eigentlich um mich? Und wo sollte ich Schuld bekennen und Versöhnung leben?
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care.
Ich möchte enden mit einem Gebet von David. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du mich richtest. Herr, danke für deine Barmherzigkeit, die größer ist als all unsere Begierde. Danke für deine Gnade, die das wiederherstellt, was in unserem Leben zerbrochen ist. Amen.